Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Mykotroph-Podcasts. Der Podcast von Mykotroph, dem Institut für natürliche Gesundheit und Vitalpilze, entführt Sie in die spannende Welt der Vitalpilze. Wir machen Sie vertraut mit der Mykotherapie, dem Heilen mit Pilzen und richten für Sie in jeder Folge den Fokus auf ein spezielles Thema der Vitalpilzanwendung. Unsere Expertin, die praktizierende Heilpraktikerin Katrin Battaglia, kann auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der Mykotherapie zurückblicken und lässt Sie heute an Ihrem Kenntnisschatz teilhaben. Natürlich können Sie sich zu diesem und allen anderen Fragen rund um die Mykotherapie kostenfrei von uns beraten lassen. Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse. Ja, und los geht's. Wir schauen uns heute das Thema Diabetes an. Liebe Katrin, welche Pilze helfen bei Diabetes?
Zu dieser Frage gibt es inzwischen zahlreiche Studien. Diese belegen, dass Pilze wie der Agaricus placei morill, Coprinus, Cordyceps, Maitake und Reishi blutzuckersenkende Wirkung haben. Der ABM und der Coprinus comatus regenerieren sogar die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse. Außerdem kann durch den Maitake die Sensitivität der Zielzellen gegenüber Insulin wieder verbessert werden. Coprinus wirkt zusätzlich prophylaktisch gegen Spätfolgen wie die Plaquebildung in Gefäßen, indem er die Verzuckerung von Eiweißen reduziert.
Ja, die Vitalpilze wirken also. Aber wie machen sie das? Was können die? Wie funktioniert das?
Vitalpilze regulieren das Immunsystem. Das ist vor allem für den Typ-1-Diabetiker ganz wichtig. Außerdem haben Pilze die Eigenschaft, den Fettstoffwechsel günstig zu beeinflussen. Cholesterin- und Triglyceridwerte im Blut werden gesenkt, Fetteinlagerungen und der sich daraus entwickelnden Insulinresistenz kann somit entgegengewirkt werden. Vitalpilze reduzieren zusätzlich die Glukoseaufnahme über den Darm. Sie wirken antientzündlich, verhindern die Plaquebildung und beugen somit auch den Spätfolgen des Diabetes vor.
Ja, jeder kennt die Laborwerte. Sind die denn auch bei der Auswahl der Vitalpilze hilfreich?
Wenn die Triglyceride im Blut erhöht sind, sollte auf jeden Fall der Maitake eingesetzt werden, der ja sowieso auch in den meisten Fällen zur Senkung des Zuckerspiegels empfohlen wird. Bei einem erniedrigten HDL, das ist das gute Cholesterin, kann Shiitake in Kombination helfen, diesen Wert wieder anzuheben. Ist die Nierenfunktion beeinträchtigt, kommt zu den zuckerregulierenden Pilzen noch der Cordyceps zum Einsatz. Bei auffälligen Leberwerten sollte auch der Reishi noch ergänzt werden.
Wie lange nehme ich dann die Pilze ein und wie dosiere ich die dann?
Die Einnahmedauer ist grundsätzlich unbegrenzt. Mindestens 3 Monate Einnahme sind wichtig, um zum Beispiel neue Blutwerte zu bestimmen oder eine Umstellung der Pilze zu bedenken. Die Dosierung hängt vom Präparat ab. Es hat sich die Einnahme als Kapsel bewährt und dann empfiehlt es sich, 3-mal täglich eine Kapsel einzunehmen. Wenn die Symptome abklingen, sollten die Präparate nicht gleich abgesetzt werden. Häufig empfiehlt es sich, eine niedrigere Dosierung noch etwas länger einzunehmen.
Gibt es bei der Einnahme von Vitalpilzen auch Nebenwirkungen?
Die Wirkungen, die zusätzlich auftreten können, sind Entgiftungsreaktionen. Der Darm muss sich erstmal an die Menge an Ballaststoffen gewöhnen und die Ausscheidungsorgane müssen die gelösten Gifte ausscheiden können. Die Dosierung kann in solchen Fällen angepasst und dann wieder langsam gesteigert werden. Hilfreich ist es auch, viel zu trinken und die Leber zum Beispiel mit Bitterstoffen und mit Wärme zu unterstützen.
Sag mal, wieso spricht man im Zusammenhang mit Diabetes häufig von einem metabolischen Syndrom?
Das metabolische Syndrom wird gerne auch als Insulinresistenzsyndrom bezeichnet und ist somit eine Vorstufe des Diabetes Typ 2. Es beschreibt das gemeinsame Auftreten mehrerer Symptome bzw. Stoffwechselparameter wie Übergewicht im Bauchraum mit Fettleber, erhöhte Blutzucker- und Blutfettwerte sowie Bluthochdruck. Diese Kombination an Risikofaktoren erhöht das Risiko für Gefäßverkalkung und andere Gefäßleiden, manifestem Typ-2-Diabetes und Herzerkrankungen.
Du sagtest gerade Insulinresistenz. Was genau ist das?
Bei der Vorstufe zum Diabetes Typ 2 spricht man von Insulinresistenz. In diesem Fall wird genügend Insulin von der Bauchspeicheldrüse gebildet, Die Rezeptoren der Zielzellen reagieren aber nicht mehr wie gewohnt auf das Insulin, sodass zu wenig Zucker in der Zelle zur Verfügung steht und der Zuckerspiegel im Blut hoch bleibt. Die Bauchspeicheldrüse versucht, das durch eine vermehrte Insulinausschüttung auszugleichen, was aber nur zu Beginn funktioniert. Da irgendwann die insulinproduzierenden Beta-Zellen in der Bauchspeicheldrüse erschöpft sind.
Kann Diabetes auch wieder verschwinden?
Hier müssen wir jetzt ganz klar vom Diabetes Typ 2 sprechen. Wenn die Ernährung ideal ist, regelmäßig moderat Sport getrieben wird und der Stoffwechsel zum Beispiel durch Pilze optimiert wird, kann sich eine diabetische Stoffwechsellage auch zurückbilden. Das hängt jedoch auch sehr stark von der betroffenen Person ab.
Jetzt hatten wir Diabetes Typ 2. Was ist mit Diabetes 1? Oder was ist da das Besondere?
Bei dieser Form des Diabetes kommt es im Gegensatz zum Typ 2 zu einem absoluten Insulinmangel. Das heißt, die insulinproduzierenden Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse sind geschädigt. Es liegt zu wenig Insulin vor, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Die Schädigung der Bauchspeicheldrüse kommt meistens durch Autoimmunprozesse infolge schwerer Infektionen oder Viruserkrankungen. Meistens sind jüngere Menschen betroffen.
Du hast ja eben schon auf die Ernährung hingewiesen. Was sollte ich da beachten?
Die Ernährung sollte fettarm, vollwertig und mit hoher Vitalstoffdichte sein. Lebensmittel, die den Blutzucker schnell ansteigen lassen, das sind Produkte mit hohem glykämischen Index, sollten auf jeden Fall vermieden werden. Hierzu zählen vor allem auch Obstsorten mit hohem Fruchtzuckergehalt. Ballaststoffreiche Lebensmittel verhindern, dass der Blutzucker zu schnell ansteigt. Die Ernährung sollte generell gesunde pflanzliche Fette enthalten. Am besten deckt man den Bedarf durch Nüsse, Oliven und Samen. Lebensmittel mit einer niedrigen Energie und hohen Vitalstoffdichte sind zu empfehlen. Das heißt Gemüse, Pilze, Salat, Hülsenfrüchte, Getreide und Kräuter.
Wenn der Blutzuckerwert jetzt nicht so optimal eingestellt ist, mit welchen Spätfolgen müsste ich rechnen?
Durch dauerhaft hohe Zuckerwerte im Blut kommt es zu Gefäßschädigungen. Ablagerungen in den kleinsten Gefäßen treten auf, was sich bis hin zur Atherosklerose entwickeln kann. Das führt zu Durchblutungsstörungen mit schlechter Wundheilung, zu Sehstörungen, aber auch zu eingeschränkter Nierenfunktion, bis hin zum Herzinfarkt und Schlaganfall. Außerdem treten gerne Schädigungen an den Nerven von Händen und Füßen auf. Das macht sich bemerkbar in Gefühlsstörungen und Kribbeln.
Danke, liebe Katrin, das waren wieder jede Menge Tipps und Informationen. Danke auch an unsere Zuhörer. Bleibt mir nur noch der wichtige Hinweis: Trotz der guten Infos, die wir jetzt gehört haben, jeder Mensch ist anders. Rufen Sie bitte an, lassen Sie sich kostenlos beraten. Vielleicht sparen Sie mit einer Kombination oder können mit einem anderen Pilz noch mehr für sich tun. Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie. Unser erfahrenes Mykotherapeutenteam berät Sie gerne ausführlich und kostenfrei in allen Fragen rund um Ihre Gesundheit. Telefonnummer ist die 040 334 686 300. 040 für Hamburg und dann 334 686 300. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. In der kommenden Folge schauen wir uns das Thema Atemwegserkrankungen an. In diesem Sinne, bleiben oder werden Sie gesund. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal.